Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Hi und herzlich willkommen. In Filmen, da fiebern wir richtig mit. Charaktere, die sich geschickt und frech durchmogeln, die bewundern wir ja fast so ein bisschen. Doch nicht geschnappt. Glück gehabt, ist auch spannend. Aber auf der anderen Seite, hintergangen werden, belogen, betrogen, das tut richtig weh. Wir hören hier heute die Geschichte von Tom. Er war mit einem Mann zusammen, der ein Doppelleben hatte. Eine Kriminalpsychologin, die erklärt, wie wir erste Warnhinweise besser wahrnehmen können, wenn wir manipuliert werden. Christian Erl ist Autor und Journalist und er hat einen Bekannten, wir nennen ihn Tom, der mit einem Betrüger zusammen war, ohne es zu wissen. Wir haben mit Christian gesprochen, hören aber auch Tom, denn Christian hat Töne für uns mitgebracht. Hi Christian.
Hallo Charlene.
Wie sind denn die beiden ein Paar geworden?
Ja, also Tom ist damals so Anfang 30, Daniel 2 Jahre jünger und wir befinden uns in einer größeren deutschen Stadt. Und diese Beziehung zwischen Tom und Daniel, die kommt für Tom relativ unerwartet. Mhm. Die beiden treffen sich zufällig in einer Bar. Tom erwartet nicht so viel von dem Abend, fühlt sich eh nicht so ganz wohl in seiner Haut, in dem Laden auch nicht. Und wie das halt so ist, wenn man nicht viel vom Abend erwartet, dann kann das auch unerwartet gut werden.
Das stimmt.
Eine Freundin stellt Tom und Daniel vor und die fangen eigentlich sofort an zu knutschen. Tom nimmt ihn mit nach Hause, ist eigentlich auch nicht sein Ding, aber die beiden werden dann ziemlich schnell ein Paar und Daniel wird dann nach ein paar Wochen der erste Mann, den Tom jemals seinen Eltern vorstellt.
Das klingt ja richtig gut, so verknallt und zisch, dann geht's los. Wir wissen ja aber auch, dass der Daniel ein Betrüger ist. Was ist denn seine Masche, um Tom da so aufzuknacken, sage ich mal, dass der so drauf reinfällt?
Ja, das hat alles sehr harmlos angefangen und Daniel basiert seinen Betrug darauf, dass er erzählt, er sei beruflich ein ziemlich erfolgreicher Anwalt. Also er hat einen Doktortitel, er hat eine eigene Kanzlei, Schwerpunkt Betreuungs- und internationales Familien- und Kinderrecht. Mhm. Und dann war seine Doktorarbeit dermaßen wegweisend, dass er mittlerweile sogar am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg arbeiten darf. Okay. Wo er sich dann auch wohl berechtigte Hoffnungen auf ein Richteramt macht, sagt er. Gleichzeitig heißt so viel Arbeit mit so viel Prestige natürlich auch, er muss ständig reisen, er hat kaum Zeit, ist oft einsam. Aber in Tom hat Daniel ja jetzt den Partner gefunden, den er sich immer gewünscht hat, sagt er.
Das ist ja eine ziemlich fette Karriere, so ein richtiges Brett, was er da raushaut. Mhm. Wie macht er das dann vor Tom plausibel? Man kann ja viel behaupten, aber Tom ist ja wahrscheinlich auch nicht doof.
Nee, das stimmt. Und tatsächlich setzt Daniel auch seine Rechtskenntnisse ein, ziemlich am Anfang schon. Mhm. Tom modelt und schauspielert neben einem festen Bürojob, den er auch hat. Und als die beiden dann ein Bild von Tom bei einem Stadtspaziergang entdecken in einer Werbekampagne und Tom sagt, dieses Bild, da sind die Nutzungsrechte abgelaufen, da sorgt Daniel dafür, dass diese Werbeagentur einen niedrigen vierstelligen Betrag nachzahlen muss.
Ach, was.
Oder er geht zum Beispiel gegen eine Abmahnung vor, die Tom wegen illegalem Streaming bekommen hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals hat man noch illegal gestreamt und manchmal kriegte man sogar Abmahnungen dafür. Mhm. Genau, sowas wendet der quasi ab oder bringt auch ein bisschen Geld für Tom rein und Tom zahlt dafür dann Daniel ein paar hundert Euro, weil Rechtsanwalt darf nicht kostenlos arbeiten, sonst gibt's Stress mit der Anwaltskammer, sagt Daniel.
Aha.
Später allerdings dreht sich das dann so ein bisschen um. Da leiht dann Tom zum Beispiel Daniel auch eine große Menge Geld für ein Pferd, das Daniel kurzfristig für 15.000 Euro für sein Hobby kaufen will.
Ja, habe ich gesagt, aber du verdienst doch so viel, ne? Ja, aber jetzt wäre gerade die Steuer wieder abgezogen worden für die ganzen Angestellten, Umsatzsteuer, Voranmeldung und hast du nicht gesehen, ob ich ihm das Geld leihen könnte. Er wusste, dass ich das hab und ich habe gesagt, ja klar. Bin am nächsten Tag zur Bank, hat 15.000 Euro in bar geholt, hab ihm die abends gegeben und war total stolz, einem so erfolgreichen Rechtsanwalt und Richter unter die Arme greifen zu können.
Oh weh.
Ja, es fängt da schon an, beziehungsweise wir sind auch schon ein paar Jahre in die Beziehung, jetzt so ungefähr im dritten Beziehungsjahr. Tom vertraut, wie du merkst, Daniel sehr. Und in der Liebesbeziehung, da fängt das eigentlich zum ersten Mal an, dass dieses Vertrauen so einen ersten Bruch kriegt. Tom findet nämlich raus, dass Daniel sich auf einer Plattform Sexdates rumtreibt.
Und das ist jetzt kein Schlussmachgrund für Tom.
Nee, beziehungsweise nur ein paar Tage. Tom findet das raus, konfrontiert ihn, macht Schluss, aber nach 2 Tagen gibt es dann so ein Abschiedstreffen, um das Daniel gebeten hat. Und Daniel überreicht tränenreich mit großer Geste sein Testament und kündigt an, ohne Tom nicht leben zu wollen. Und ja, diese dramatische Aktion, die man nüchtern betrachtet wohl einfach als emotionale Erpressung bezeichnen muss, verleitet Tom dann dazu, Daniel sofort wieder zurückzunehmen.
Oh.
Also dieses kleine Intermezzo war auch in meinem Kopf ganz schnell wieder, okay, die Krise hätten wir überstanden, das macht uns stärker und ja.
Warum hat das so gut funktioniert? Also wolltest du das gerne?
Ich wollte es natürlich irgendwie halten, ne? Warum? Ich habe noch nie eine Beziehung vorher gehabt, die so lange dauerte. Um mich rum sind nur Beziehungen. Ich war natürlich auch schon manipuliert. Also darf man nicht unterschätzen.
Ja, das ist auch eine sehr wichtige Information hierbei, ne? Daniel kann zwar wahnsinnig charmant sein, aber der tickt auch zwischendurch richtig aus. Also er hat Tom zu dieser Zeit, so im dritten Beziehungsjahr, schon vollkommen klein gemacht und gegaslightet. Mhm. Der brüllt Tom nieder, wenn Tom mal eine skeptische Nachfrage hat, wenn er irgendeine kleine Lüge von Daniel vielleicht enttarnt, dann wird er sofort angebrüllt. Daniel hat sogar so weit geschafft, Tom eine Frühdemenz einzureden.
Das hört sich jetzt alles ziemlich heftig an und klassisch nach toxischer Beziehung. Wird denn Tom nicht mehr darauf angesprochen? Ist da niemand in seinem Freundinnenkreis, der sagt, du hör mal, ich glaube, das tut dir nicht so gut? Oder warum schweigen da alle?
Also ein gemeinsamer Freund hat mir mal gesagt, dass er anfangs ziemlich ungutes Bauchgefühl hatte und dachte, das klingt alles zu perfekt, das kann so nicht ganz alles stimmen. Aber dass jemand so monströs große Lügen erzählt, das hätte er auch nicht gedacht. Eher, dass Daniel da vielleicht mal die ein oder andere Story erfindet, um besser dazustehen.
Ja, es hat auch eher was von einem Film, ne? Also dieses Ausmaß. Man kennt das meistens ja gar nicht so im Alltag.
Ja, ich sehe auch Catch Me If You Can übrigens seitdem komplett anders. Also
das glaube ich,
ein paar weitere Menschen hat Tom im Freundeskreis aber auch so ein bisschen überzeugt, ne? Er hat ja tatsächlich Fälle als Anwalt angenommen, hat sie auch bearbeitet, hat da Gerichtsverfahren eingeleitet, wenn auch größtenteils sehr dilettantisch. Und was er halt auch macht, ist, er isoliert Tom. Er diskreditiert Freunde und Verwandte und versucht so Kontrolle über ihn zu erlangen. Und das treibt Tom in eine ziemliche Halt- und Orientierungslosigkeit. Und die ist so stark, dass Tom sogar nicht Schluss macht, als er rausfindet, Daniel hat mir seine HIV-Infektion verschwiegen. Er konfrontiert Daniel im Zug damit und erfährt tatsächlich, Daniel hat ihm das jahrelang verschwiegen mit seiner HIV-Infektion.
Nächste Station, das hält ja da Gott sei Dank alle 2-3 Minuten, hält er ja in irgendeinem Kaff. Ich so, raus hier, raus, sofort raus. Wir auf diesen Bahngleis. Erstmal habe ich mich im weiten Bogen über die Gleise übergeben. Also mir hat sich alles umgedreht. Und er saß da nur wie so ein kleines Häufchen Elend. Und ich hab nur noch mit mir selber gesprochen. Ich habe nur noch verzweifelt irgendwie versucht, das alles zu fassen. Jetzt hatten wir irgendwie schon ein paar Monate vorher dieses mit dem Fremdgehen. Und dann wusste ich ja in meinem Kopf in dem Moment auch, die ganzen Gelder stehen ja noch aus. Und dann hat er mich so lange betrogen.
Okay, das ist krass.
Ja, das wäre natürlich im Film eigentlich so ein Wendepunkt, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wo dann eigentlich alles klar wird. Aber bis Tom es so wirklich kapiert, was da eigentlich läuft, mit wem er da zusammen ist, dauert das wirklich noch ein paar Monate, weil der so unter Kontrolle von Daniel ist. Er ist damit allerdings, das möchte ich hier auch nochmal ganz explizit sagen, nicht alleine, denn später in der Gerichtsverhandlung hat sich gezeigt, Daniel hat eine ganze Menge Menschen über lange Zeit betrügen können, also auch schlaue, hochintelligente Menschen, ne? Einen weiteren Partner, mehrere andere Anwälte, definitiv eine Rechtsschutzversicherung und sogar das Amtsgericht selbst, denn er hat es tatsächlich geschafft, Betreuer von einer Frau zu werden, deren kleine Witwenrente er komplett verprasst und vernichtet hat.
Das hört sich auf jeden Fall richtig übel an. Und was wir jetzt auch erfahren haben, es gab also eine Gerichtsverhandlung. Wann ist es denn zu diesem Punkt gekommen, wo Tom wirklich ernsthafte Zweifel, ja, gespürt hat, die ihn dann dazu bewegt haben, mal zu handeln?
Also wir haben ja schon gemerkt, er hat ihn zum Beispiel mit diesen HIV-Medikamenten, die er dann gefunden hat, auch konfrontiert. Das heißt, er schluckt nicht mehr so alles, er vertraut nicht mehr komplett blind, aber den letzten Anstoß, sodass er wirklich anfängt zu graben und alles in Frage zu stellen, dem gibt ihm sein Onkel. Der hat auch einen Fall an Daniels angebliche Kanzlei gegeben und ist unzufrieden, wie der Fall so läuft, weil sich da nichts tut. Und dann fängt dieser Onkel eben an zu graben und zu recherchieren und der findet dann raus, es gibt diese Kanzlei nicht oder nicht mehr. Und am Europäischen Gerichtshof, wo Daniel angeblich arbeitet, da kennt auch niemand Daniel. Und das ist dann so der letzte Stein, der alles ins Rollen bringt, weil Tom dann zum ersten Mal auch selber wieder so richtig aktiv wird. Also er fährt zur Kanzlei, er fährt zu Daniels Wohnung, um dort zu schauen, ist der gerade wirklich in Luxemburg, wie er sagt. Aber es stellt sich raus, das ist nicht der Fall.
Und dann habe ich von draußen Licht gesehen. Und dann bin ich zur anderen Seite gegangen und habe gesehen, dass er auf der Couch lag und Fernseh guckte. Dann habe ich mein Handy genommen und habe gesagt, ich muss dich aber unbedingt treffen. Sag mir bitte, wann du wieder in Köln sein kannst. Also ich sah ihn da drin. Und da kam er zurück. Nerv mich jetzt nicht, ich bin in einer wichtigen Besprechung. Und dann fiel mein Kartenhaus zusammen. Endgültig dann mal.
Das war der Moment.
Das war der Moment.
Ja, mit so einer banalen Sache eigentlich wird dann Tom auf einmal klar, Daniel ist ein Hochstapler und Betrüger und ich kann dem wirklich gar nichts glauben.
Tom hat dann Beweise gesichert, stellt Anzeige und geht dann auch für kurze Zeit in eine psychiatrische Klinik. Das Ergebnis für Daniel, fast 8 Jahre Haft. Die wurden dann allerdings auf mehr als 5 Jahre reduziert. Und Tom hatte damit immer noch zu tun, weil es neue Rechnungen gab und Zahlungsaufforderungen. Die sind angekommen, weil Daniel in Toms Namen Dinge gekauft hat. Und erst jetzt, im März 2022, da hat Tom den letzten Prozess gegen einen Mobilfunkanbieter gewonnen, die Geld von ihm eintreiben wollten.
Deutschlandfunk Nova.
Was geht in Menschen vor, die andere manipulieren, die andere betrügen? Was sind die Gründe dafür? Um nochmal kurz sauber zu trennen, BetrügerInnen sind Menschen, denen gerichtlich nachgewiesen wurde, dass sie andere betrogen haben oder das wollten. Das heißt, hier sprechen wir jetzt lieber von Menschen, die hochmanipulativ sind. Kriminalpsychologin Lydika Benecke, die war bei uns am Start. Ich wollte erstmal wissen, ob das so ein bestimmter Typ Mensch ist, der hochmanipulativ unterwegs ist.
Es gibt sehr unterschiedliche Lebenswege, die Menschen dazu bringen können, sich hochmanipulativ zu verhalten. Denn es gibt ja auch sehr unterschiedliche Anwendungsfelder. Und fangen wir mal vielleicht an beim Alltag. Wie schon Dr. House sagte, alle Menschen lügen. Das stimmt auch. Wenn zum Beispiel eine gute Freundin dich fragt, ja, hier mein neues Kleid, guck mal, sieht das nicht toll aus? Und dann wirst du wahrscheinlich nicht sagen, wenn du das denkst, ich finde das potthässlich.
Das ja, wäre so eine also, White Lie, wie man so schön sagt. Ne?
Genau, so. Also Alltagslügen gibt es und die sind auch wichtig. Zum Beispiel in dem Beispiel ist es wichtig, dass du hier Rücksicht nimmst auf die Gefühle deiner Freundin. Aber Menschen, die hochmanipulativ sind, die übertreiben es sozusagen. Und dann muss man halt schauen, was für Bedürfnisse erfüllen sie sich durch diese manipulative Art und inwiefern richten sie auch Schaden dadurch an. Und diese Möglichkeiten sind vielfältig. Es gibt Menschen, die zum Beispiel große Lügenkonstrukte aufbauen, um beispielsweise fremd zu gehen, wenn sie also nicht möchten, dass ihre Partnerschaft gefährdet wird durch ihr Bedürfnis, vielleicht parallel sexuelle oder auch romantische Erfahrungen anderer Art zu machen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ganz gezielt beispielsweise zum Zwecke der Bereicherung sehr große Lügenkonstrukte eröffnen. Und hier sieht man ja schon, wie weit die Möglichkeiten sind des hochmanipulativen Verhaltens. Man kann aber sagen, es gibt ein paar Eigenschaften, die es manchen Menschen erleichtern, sehr manipulativ aufzutreten und damit lange davonzukommen.
Wie treten diese Menschen denn auf?
Ja, also diejenigen, die die Erfahrung machen, sehr lange mit großen Lügenkonstrukten davonzukommen, die sind sehr gut darin, sehr selbstsicher zu sein und sehr entspannt zu wirken beim Lügen. Und hier ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir Menschen, wir sind alle so gestrickt, dass wir Emotionen stärker wahrnehmen und auch unsere Emotionen, unsere Art zu bewerten, sehr stark beeinflussen.
Mhm.
Und wenn ein Mensch uns anlächelt, ganz entspannt dabei ist, uns tief in die Augen schaut und so ganz nett lächelnd uns etwas sagt, dann werden wir diesen Menschen tendenziell sympathisch finden. Und wenn wir diesen Menschen sympathisch finden, dann werden wir automatisch weniger kritisch hinterfragen, was dieser Mensch inhaltlich sagt, weil unser Gefühl sagt uns, ach, das ist eine sympathische Person und Sympathie erzeugt auch ein Grundvertrauen. Und das ist leider eine Stelle, die uns vulnerabel macht, dafür manipuliert zu werden. Das heißt, wir können uns schlecht vorstellen, dass eine Person, die bei uns ein gutes Gefühl auslöst, Sympathie, dass diese Person möglicherweise uns ganz bewusst gerade manipuliert, beispielsweise, damit sie sich dann später bereichern kann in Form eines Betrugsdeliktes.
Du hast ja gerade gesagt, BetrügerInnen wirken meistens selbstbewusst. Ich finde, das Spannende ist jetzt, sind diese Menschen, Menschen, die manipulieren, auch wirklich im Inneren selbstbewusst? Oder kann man da irgendwie sagen, warum die das machen?
Da gibt es sehr unterschiedliche Menschen, wenn man sich die Fälle anschaut. Es gibt sicherlich Menschen, die eine besondere Persönlichkeitsstruktur mitbringen, die also davon ausgehen, dass sie anderen überlegen sind und häufig dadurch, dass sie so selbstbewusst auftreten, dann auch die Erfahrung machen, beispielsweise eben auch mit zunehmenden Lügen davonzukommen, also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sie gehen selbstbewusst an die Sache ran, merken, es funktioniert und werden natürlich immer selbstbewusster, weil es eben klappt. Es gibt ja auch Menschen, die Betrugsdelikte begehen in großem Umfang und sich sehr bereichern. Und manche dieser Personen sagen dann zum Beispiel, ja, wenn sie beispielsweise eine Versicherung betrügen, dann sagen die ja, das ist ja gar keine Einzelperson, sondern das ist ja ein Konzern, dem tut das ja nicht weh. Ich nenne das immer Robin Hood für sich selbst spielen.
Ja, weil wenn ich dir so zuhöre, denke ich schon, das hört sich auch so an, als würden BetrügerInnen so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben und gar nicht so mutig, offen sein mit krimineller Energie, sondern ja, fast eher feige und sich das alles so selber zurechtbiegen, dass es passt.
Also ich würde es nicht als feige bezeichnen, denn eine Sache, die bei allen Straftaten wichtig zu verstehen ist, Menschen, die Straftaten begehen, haben in aller Regel kognitive Verzerrungen, also Ausreden auch für sich selbst. Weil Menschen schauen in den Spiegel und wollen prinzipiell von sich selbst denken, dass sie okay sind, wie sie sind. Und somit haben alle Menschen, die etwas tun, was eigentlich nicht okay ist, für sich eben auch selber Ausreden, die sie nicht nur anderen, sondern auch sich selbst präsentieren. Und somit würdest du bei den manipulativen Menschen in aller Regel auch eben solche Ausreden finden. Es gibt aber auch solche, die zum Beispiel dann sagen, ja, wenn eine andere Person so naiv ist, dann ist sie ja selber schuld, wenn ich das ausnutzen kann. Also es gibt auch diese Art von Einstellung. Aber in aller Regel haben die halt eine Erklärung für sich. Und sie sind also der Meinung, das Recht zu haben, auf diese Art, was auch immer sie dann für ein Ziel haben, sei es finanzielle Bereicherung oder auch ihren Status aufzuwerten oder beides, das so zu erreichen.
Um sich vor hochmanipulativen Menschen schützen zu können, muss man sie ja erstmal verstehen und ihre Strategien kennen. Was sind die denn? Mein erster Impuls ist, dass diese Menschen vielleicht an unsere Gutgläubigkeit anknüpfen, die ja so ein bisschen in uns schlummert.
Gutgläubigkeit ist vielleicht das falsche Wort, weil ich weiß, dass viele Menschen, wenn sie zum Beispiel eine Geschichte hören oder auch eine Doku über sowas sehen, dass die sagen, ja, guck mal, würde mir nie passieren so, ne? Ich bin ja nicht naiv, also ich bin ja total erfahren. Aber das ist eigentlich schon eine Selbsttäuschung, denn die Mechanismen, die hier genutzt werden, denen unterliegen wir alle. Also der erste Mechanismus ist eben der, dass unsere Emotionen die Art, wie wir dann Dinge auch wahrnehmen und bewerten, beeinflussen. Und da wären wir bei dem ersten Punkt eben, die manipulativen Menschen sind sehr gut darin, gute Gefühle auszulösen. Sympathisch zu sein, vertrauenswürdig zu sein und uns ein gutes Gefühl zu geben. Und der Punkt ist, dass sie das tun, indem sie zum Beispiel Interesse zeigen. Also die würden mit dir reden und sagen, ja, wofür interessierst du dich so? Die würden Komplimente machen, aber nicht übertrieben, aber so, dass du dich wohlfühlst. Die Person würde dann auch schauen, was du zum Beispiel für Hobbys hast. Wenn sie in deiner Wohnung ist, würde sie sagen, ach, guck mal, du interessierst dich hier für das und das. Ja, ich interessiere mich auch dafür. Sie würde eine gewisse Verbundenheit schaffen und dadurch würdest du halt gute Gefühle bekommen. Die Person könnte sogar schaffen, dass du mit ihr eine sehr, sehr gute Zeit hast eine Weile. Also und wenn eine Person also eine Beziehung, sei es eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche Beziehung, etabliert, um dann hinterher beispielsweise Geld zu fordern, dann tut sie das, indem sie dir gute Gefühle gibt. Durch diese paar Beispiele, die ich gerade genannt habe, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Und wenn du gute Gefühle hast, bist du weniger kritisch. Zum Beispiel, wenn jetzt deine beste Freundin zu dir kommt und dir eine Notsituation schildert und erklärt, warum sie wirklich dringend bis morgen Geld leihen muss in höherer Summe und sie braucht wirklich dieses Geld, du würdest wahrscheinlich tendenziell ihr helfen, denn ihr habt eine Freundschaft, du vertraust ihr, du kennst sie.
Wie schützen wir uns denn jetzt? Also einmal, wie filtern wir denn, ob das einfach, ganz platt gesagt, ein toller Mensch ist? Und zweitens, wie schützen wir uns davor, nicht vielleicht in eine Falle zu geraten? Also ich will ja auch nicht total misstrauisch die ganze Zeit durch die Gegend rennen.
Genau, also eine Sache, die ich immer wieder beobachte bei denjenigen, die Freundschaften oder Liebesbeziehungen instrumentalisieren, ganz gezielt zur Erreichung beispielsweise finanzieller, aber auch anderer Vorteile, ist, dass die zum Beispiel Lovebombing benutzen, also eine Strategie, bei der sie das Gegenüber mit Zuwendung, Aufmerksamkeit und Komplimenten überschütten. Und das ist natürlich etwas, auf das Menschen reagieren, denn wir alle als Menschen, wir möchten gewertschätzt werden, wir möchten gemocht werden und wir möchten gesehen werden als der Mensch, der wir sind. Und dieses Gefühl können diese Menschen uns vermitteln. Und in dem Moment, wo du also merkst, dass du eine Person kennenlernst und die sehr überschwänglich dir sehr, sehr, sehr viel gibt, freut dich das. Aber das Erste ist, dass du wissen musst, das macht dich zumindest potenziell anfälliger dafür, dass du jetzt sehr unkritisch wirst, sehr schnell, weil das Gefühl so toll ist mit diesem Menschen. Das heißt, denk einfach daran, dass dein Gehirn in dem Moment, wo du dich so wohlfühlst bei einem Menschen, dass dein Gehirn automatisch weniger kritisch ist und versuch dich bewusst daran zu erinnern. Und wenn dieser Mensch dann plötzlich eine Notsituation hat, bei der zum Beispiel sehr schnell Geld gefordert wird, das wäre dann definitiv ein Warnsignal.
Und wahrscheinlich und, auch ja. gucken, der Impuls kommt mir gerade so, kenne ich die Person schon länger oder entwickelt sich alles rasend schnell?
Sehr schnell, ja. Das ist das Problem. Also natürlich gibt es auch Menschen, die sich sehr schnell verlieben und bei denen keinerlei bewusste Idee, zum Beispiel ein Betrugsdelikt zu begehen, im Hintergrund steht. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wenn du sehr schnell verliebt bist und beide Seiten sich sehr viel Zuwendung geben, das kann man natürlich nicht prinzipiell als Warnsignal sehen, aber wenn es sehr schnell geht, sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, dass man eben immer noch ab und zu mal eben schaut, wie du schon sagst, ne, wo geht die Richtung hin, kenne ich die Person wirklich, und besonders wenn es dann um Forderungen irgendeiner Art geht, sollte man sehr vorsichtig werden. Und wir sollten uns daran erinnern, dass wir also selbst, wenn die plötzlich was sagen, was eigentlich nicht so gut zusammenpasst, dass wir dann dazu neigen, direkt zu sagen, ja, das wird schon richtig sein. Oder dass wir dann für die eine Erklärung finden. Das heißt, wir müssen uns auch hier vergegenwärtigen, unsere Gehirne sind fehleranfällig und wir sollten auch da immer wieder rational denken, prüfen, mit Freunden sprechen über Dinge, auch nochmal so eine Realitätskontrolle durch Dritte. Und das sind so Dinge, die schon ein bisschen helfen können.
Wenn wir jetzt misstrauisch werden und uns das einen gewissen Zeitraum angeguckt haben, wie entlarvt man denn manipulierende Personen?
Genau, ich würde definitiv den Tipp geben, wirklich konkret nachzufragen. Denn wenn es halt zum Beispiel anfängt, in Richtung bestimmter Forderungen zu gehen oder auch die Person beeindruckende Dinge über ihre Biografie erzählt, an diesen Punkten könnte man und sollte man auch wirklich nochmal nachhaken. Weil ich denke, eine Person, die nichts zu verbergen hat, die wird kein Problem damit haben, auch einfach auf konkretere Fragen oder auch mal eine kritische Frage zu antworten.
Mhm.
Und das sollte man sich trauen, weil diese manipulativen Menschen, die nutzen auch sehr stark, dass viele Menschen aus Höflichkeit und weil sie eben keinen schlechten Eindruck vermitteln wollen, davor zurückschrecken, kritisch nachzufragen. Natürlich ist auch hier ein gesundes Maß erforderlich. Wir sollten natürlich eine andere Person auch nicht verhören, aber ab und zu mal Dinge hinterfragen, vielleicht auch mal schauen, ob es Belege für Dinge gibt und eben auch mit anderen Menschen im Austausch bleiben darüber, was diese Person erzählt. Das sind Dinge, die, denke ich, helfen.
Krampfhaft misstrauisch sein bringt uns also auch nichts, macht uns wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen irre eher. Gerade den letzten Tipp fand ich ganz gut, sich Sachen anhören, wachsam sein und dann in den Austausch gehen mit Menschen, die man schon länger kennt und denen man wirklich vertraut. Ihr habt Kriminalpsychologin Lydika Benecke gehört. Betrug, wenn wir hintergangen werden. Darum ging es heute in dieser Podcast-Folge ab 21. Passt auf euch auf, ich bin raus. Mein Name ist Shadin Rogal, bis denn.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.